Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Upload Unplugged, der Berufsschul-Podcast der Multimedia Berufsschule. Ich bin die Gina, Schulsozialarbeiterin an der Schule.
Ja, und ich bin Karim und wir freuen uns total heute über Fake News zu sprechen.
Ja.
Ja, denn ich muss ganz ehrlich sagen, Fake News sind immer ein Thema.
Immer.
Und ich habe letztens ein TikTok-Video gesehen und da war die Nachricht, dass das Kolossus, also die Holzachterbahn, zusammengebrochen ist und ganz viele tote Menschen waren und man hat das auch gesehen. Man hat diese Achterbahn gesehen, wie sie zusammengestürzt ist und ich war so, fuck, WTF, also krass. Und dann habe ich herausgefunden, dass das Fake war.
Mhm.
Und darüber sprechen wir heute mit einer ganz bestimmten Stelle und dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß.
Viel Spaß. Karim.
Hallo Dina. Na, ich freue mich, heute wieder im Podcast-Studio zu sitzen. Es ist wie immer irgendwie immer wieder schön,
ja,
einfach
ist
da
es.
Zu sein.
Ja.
Mit dir und ich merke auch immer wieder, je mehr Folgen wir aufnehmen, umso einfacher wird's.
Stimmt.
Auch wir mussten uns ja ein bisschen dran gewöhnen,
ja.
Aufzuzeichnen.
Ja.
Und ich finde das sehr schön.
Jetzt ist schon so Standard irgendwie, ne?
Ja,
man
wir haben mittlerweile.
Hier rein und ja.
Es ist mittlerweile normal.
Voll.
Und das finde ich schön. Das finde ich sehr toll und ich freue mich, dass auch so viele Menschen unseren Podcast hören.
Ja. Gab es also da, die Zahlen steigen von Woche zu Woche.
Ja, voll.
Das ist richtig, richtig schön.
Und zwar, wir machen weiter mit unserem ganz normalen Standard.
Mhm.
Jeder hat einen Song der Woche. Ich möchte gerne wissen, welchen Song hast du? Und vorab möchte ich gerne wissen, was ist das für ein Genre, was du heute mitbringst? Warum bringst du den Song mit?
Ich bringe heute mein Genre mit, wofür ich ja bekannt
Rap,
bin.
Deutschrap,
ja, genau. Deutsch. Ich weiß. Viele haten mich deswegen, andere lieben mich deswegen.
Ich bin auf jeden Fall Ersteres.
Ja.
Nein,
ist okay. Ich verstehe das, dass man das nicht irgendwie immer alles geil finden kann und vor allem auch nicht unbedingt supporten möchte. Aber ich habe euch heute und dir, Karim, einen Deutschrap-Song mitgebracht.
Mhm. In welchem, wo hast du ihn gehört, den Song?
Ich habe eine Playlist auf Spotify, Modus Mio.
Mhm.
Das ist immer so eine Standard-Playlist, komplett voll mit Deutschrap, dem aktuellen Deutschrap. Die aktualisiert sich quasi immer von selbst. Also
mhm.
jeder kann die hören und dann kommen dann halt immer so die aktuellen Tracks, die halt gerade so laufen und wie oft die gehört werden. Je nachdem werden die dann da aufgelistet. Also ganz oben steht dann halt der beliebteste. Das heißt, ich bin immer up to date, was gerade so irgendwie von den Leuten, die man aus dem Genre kennt, halt neu erscheint, bekommt man dort dann halt immer mit.
Du meinst, das ist eine Playlist, die Spotify immer selber aktualisiert?
Richtig, genau.
Ah, okay.
Die habe ich
ja.
nicht erstellt, sondern das
genau.
ist selbst eine von Spotify.
Liebe ich. Ich bin
ja.
gespannt, wie heißt der Song?
Der Song heißt Shababs im VIP.
Aha, von wem?
Von Pashanim. Ich bin ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Oder Pashanim.
Pashanim? Ah, ja.
Ja, also.
Ich weiß, wen du meinst.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist schon bekannt. Du kennst den Song davor auf jeden Fall von ihm. Diesmal singt er mit einer Frau zusammen. Auch da weiß ich jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ceren?
Mhm.
Ceren? Sorry.
Sorry
an Seren.
An die Maus.
Ja, die aber auch da richtig geil mitwirkt in dem Track. Und ich mag einfach seine Stimme. Ich finde die, also das ist halt einen hohen Wiedererkennungswert. Wenn ich einen neuen Song von ihm höre, dann weiß ich genau, okay, der ist es.
Mhm.
Und der hat mich auch diesmal wieder irgendwie mitgezogen. Und ich mag das ja auch, wenn man dann mal so unerwarteterweise nochmal irgendwie eine andere Stimme mit drin hat. Und deswegen ist es diese Woche mein Song der Woche.
Oha, die Stimme, die immer wieder erkannt wird, ist bei mir zum Beispiel Gentleman. Ich finde,
oh,
der hat
ja.
auch eine sehr, sehr
ja. einprägsam. Weiß
ja.
man sofort Bescheid.
Oh, ich mag seine Stimme sehr.
Ja.
Wirklich.
Ja.
Mega Stimme. Gentleman, mein Pfaff.
Hast du heute Gentleman auch dabei oder was hast du uns
Nein.
mitgebracht?
Ich muss ehrlich sagen, Gentleman habe ich vorher nie gehört, aber jetzt war ich irgendwann auf einem Konzert freiwillig. Freiwillig. Kostenfrei.
Ah, okay.
Und da habe ich ihn lieben gelernt. Ich bin verliebt in Gentleman. Ist
okay,
so.
Okay.
Ich habe heute einen multimedia-spezifischen Song dabei. Ja, es ist wieder unangenehm, aber es ist nicht unangenehm, weil ich feiere es. Ich bin unterwegs gewesen in der Stadt. Es ist sonnig gewesen. Es waren sehr warme Grade. Karim hat Musik auf den Ohren gehabt und ich habe einen ja, einen Song, den man so einer Werbung hören würde, gehört.
Mhm.
Und zwar hatte ich Supernova von Supertaste.
Ach,
kennt niemand.
Nee, ich hätte jetzt gesagt Supernova von Materia.
Nein, kennt niemand diesen Song. Also wirklich, das wird ein Song sein, da garantiere ich dir, den kennt niemand. Aber es ist so ein typischer Werbesong.
Okay.
Oder so ein Corporate-Song von so einer Werbung, weißt du so?
Mhm.
Ich liebe solche Songs und ich finde dieser Song, der gibt einem so die Motivation, das Leben wird leicht und alles, was du so beobachtest, so Vögel, die fliegen, sieht ästhetisch aus. Wenn da so eine Bahn langfährt, das sieht ästhetisch aus mit
okay.
diesem Song. Probiert es mal aus. Lauf mal so ein bisschen durch die Stadt mit diesem Song und ich garantiere euch vom Herzen, alles, es ist wie so ein Filter.
Du gibst uns immer Songs mit so für einen Alltag, fürs Leben. Ich finde das irgendwie toll. Und man vielleicht versucht sich ja auch der oder die ein oder andere da irgendwie wirklich reinzuversetzen. Das finde ich cool.
Ich hoffe das ein bisschen.
Ja, schön.
Bitte probier das mal echt aus. Bin das traurig. Nein, aber es ist ein schöner Song und bitte hört da mal rein. Ich
ja.
glaube, das ist ganz cool.
Findet ihr in unserer Playlist hier in den Shownotes und dann... Wollen wir mal zu unserem Thema kommen, ne?
Ja, wir haben einen Gast heute bei uns.
Ja, du hast schon gesagt, unser Thema Fake News.
Mhm.
Wir haben heute im Interview den Moritz Becker bei uns von Smiley e.V. Smiley e.V. ist ja eine Beratungsstelle beziehungsweise ja doch ein Unternehmen, die sich damit beschäftigt und Workshops und Vorträge macht für Jugendliche und junge Erwachsene zum Thema Social Media, digitale Sicherheit und ja vor allem den bewussten Umgang mit Informationen. Und darüber wollen wir heute auch sprechen, ne? Fake News.
Voll. Ja, mich würde jetzt interessieren, bevor wir jetzt mit dem Interview starten. Ich finde, Fake News ist ja schon auch ein sensibles Thema und wir haben jetzt hier einen Experten sitzen. Hast du schon eine Frage für dich, die du unbedingt nachher stellen willst oder die du unbedingt erfahren möchtest?
Also ich möchte unbedingt erfahren, woran erkennt man Fake News? Also es gibt natürlich, ich würde jetzt mal sagen, so vielleicht auch offensichtliche Fake News, aber wenn es nicht so offensichtlich ist, was hat er für eine Erfahrung, was vielleicht auch so in den letzten Jahren oder Monaten so ganz einprägsame Fake News waren, die uns irgendwie allen begegnet sind und woran kann man die erkennen und wie schützt man sich davor, dass man da nicht drauf reinfällt?
Mhm, voll. Das ist auch so ein bisschen meine Frage, weil das ja irgendwie auch die wichtigste Sache ist, um irgendwie auch so abgesichert zu sein. Wo kriege ich verlässlich meine Informationen her?
Ja.
Kann man allem trauen? Worauf sollte man achten? Also ich glaube, es ist schon wichtig, nochmal einfach so diese Grundbasis zu haben. Ab wann ist es ein Fake News oder ab wann sind es Fake News? Machen wir selber vielleicht auch Fake News? Ab wann kommen wir in den kritischen Bereich?
Mhm.
Und das ist nochmal wichtig zu erfahren. Und ich bin auch sehr gespannt, vielleicht hat er eine Antwort, ich weiß es ja gar nicht, aber warum machen Leute Fake News? Ich verstehe das nicht. Also ich würde ihm das gerne mal fragen, vielleicht hat er eine Antwort. Eine Begründung dafür. Also es würde mich tatsächlich schon sehr interessieren.
Ja, was spielen da vielleicht auch Influencer für eine Rolle bei, ne?
Oh ja, ich bin da sehr gespannt drauf,
ja,
Gina.
Total. Dann lass uns mal reinhören ins Interview.
Genau.
Mit Moritz Becker von Smiley e.V. und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei.
Viel Spaß.
Ja, herzlich willkommen. Heute ist Moritz Becker bei uns von Smiley e.V. Hallo Moritz.
Hallo ihr beiden.
Schön, dass du da bist.
Ja, wir freuen uns total, dich als Gast heute bei uns zu haben, als Experte im Bereich Fake News. Das ist so unser Thema heute.
Mhm.
Und für uns ist es mal ganz wichtig, bevor wir so ein Thema starten, wollen wir auch gerne wissen, wer eigentlich unser Gast ist. Und wir haben so eine Kategorie, beschreib dich in drei Hashtags. Da wollen wir einmal von dir wissen, wie du dich mit drei Hashtags beschreiben würdest.
In drei Hashtags. Ich würde sagen, ein Hashtag ist Menschen begleiten.
Mhm.
Wir begleiten Schülerinnen und Schüler beim Erwerb von Medienkompetenz. Wir begleiten Eltern im Bereich von Medienerziehung und Fachkräfte, wie dann letztendlich auch in Schulen oder Jugendhilfeeinrichtungen Medienerziehung vermittelt werden kann. Zweite Hashtag ist 90er.
Mhm.
Ich bin total alt. Ich bin in den 90ern jugendlich gewesen. Und wenn man in den 90ern jugendlicher war, dann ist man mit Viva und MTV und solchen Sachen
aber
groß
cool.
geworden.
Cool.
Auf
ja.
jeden Fall cool. Beste Jahrzehnt. Und
in
da
die Schiene kann ich mich auch mit reinreißen.
Ja, aber das war beste Jahrzehnt. Und meine Aufgabe ist ganz oft in der Diskussion mit Erwachsenen dann Jugend heute in die Jugendzeit zu übersetzen, in der man selber Jugendlicher oder Jugendliche war in den 80er, 90er, 90er Jahren. Und dann stelle ich ganz oft fest, dass so Phänomene, wo man heute sagt, die Sprache verroht, weil alle Jugendlichen irgendwie TikTok gucken oder so, dann stelle ich fest, nee, in den 90ern hat man schon gesagt, die Sprache verroht, weil alle Hip-Hop hören. Und dann denke ich immer eigentlich ganz gut, solange Erwachsene das schlimm finden, was Jugendliche machen, ist die Welt in Ordnung und so.
Ah, ja, habe ich noch gar nicht so gesehen, aber du hast so voll recht.
Ja, das, ich glaube, das wäre dann vielleicht auch so mein dritter Hashtag, ich will Brücken bauen, also Hashtag Brücke, weil ich glaube, dass in ganz vielen Themen, auch wenn wir jetzt über so Desinformation sprechen werden, geht es, glaube ich, viel öfter darum, Barrieren einzureißen zwischen einzelnen Teilen der Gesellschaft hin zu Brücken, mit Menschen in Kontakt zu bleiben, obwohl sie vielleicht gerade etwas gepostet haben, was mich total wütend macht oder vielleicht auch emotional macht. Ich glaube, das wären so drei Hashtags.
Okay. Spannend. Wirklich spannend. Ja.
Oh, wirklich Dankeschön. Schön.
Da freue ich mich jetzt ja richtig aufs Interview. Da ich habe mich eh schon gefreut, aber das wird, glaube ich, ja, cool. Ja,
aber gut, dass ich keine Möglichkeit hatte, mich auf diese Begrüßung vorzubereiten, sonst wären die Hashtags auch so total, keine Ahnung, nicht so.
Aber das ist ja genau das Ziel darum, dass wir ganz ehrlich wissen wollen, was schlummert gerade im Kopf, so ganz spontan.
Ja, schön. Ja, Moritz, du hast gerade schon kurz ein bisschen erzählt, was so deine Aufgabe ist. Magst du noch mal kurz sagen, Smiley e.V., was beinhaltet das? Was ist da so eure Arbeit?
Wir besuchen Schulklassen. Mhm. Zurzeit schaffen wir im Jahr immer ungefähr 1000 Schulklassen der Jahrgangsstufen 6 bis 8 und das machen wir norddeutschlandweit, das heißt also Niedersachsen und angrenzenden Bundesländern. Mhm. Dazu kommen Elternveranstaltungen, das ist dann zum großen Teil auch mein Aufgabenschwerpunkt, wo dann zum Teil sehr viele Eltern sitzen, die auf den ersten Blick sich wünschen würden, dass jemand kommt und sagt, ey Leute, verbietet euren Kindern den Zugang zum Smartphone. Und mein Job ist dann eher zu überlegen, was ist denn wirklich zeitgemäß oder an welchen Stellen sind Kinder wirklich so überfordert, dass man sie dort wie in so einem Schonraum schützen muss und an welchen Stellen ist es vielleicht auch wichtig, Kinder zu begleiten und sie nicht alleine zu lassen. Und in dem Zusammenhang mache ich dann viel auch mit Fachkräften. Und ich glaube, dass so der Übergang von, sagen wir mal, sehr behütet in Anführungsstrichen, groß werden hin zu Freiheit und dann selber entscheiden zu müssen, ist nicht ganz einfach. Und ich glaube, im Bereich von Mediennutzung, wenn es dann darum geht, irgendwann dann zu merken, okay, ich bin jetzt in der Ausbildung und merke, ich mit 16, 17 Jahren und ich bin viel mehr am Smartphone, als ich eigentlich will. Und man denkt dann irgendwie so, ja, warum hat mir das keiner beigebracht? Und dann denke ich, man bringt es aber Menschen auch nicht bei, wenn man Kinder jetzt komplett so fernhält. Und das ist so der, so unser Hauptaufgabenschwerpunkt, dort so eine ausgewogene Form von Großwerden mit digitalen Medien immer wieder zu diskutieren.
Voll wichtig, diese Aufgabe auf jeden
Super
Fall.
Super wichtig. Bei meiner Tochter an der Schule war der auch letztens.
Ach,
also
wirklich?
Ja, extra für die, auch für die Eltern, ne? Das war dann so eine Abendveranstaltung in Saarstedt. Und da war der auch, genau. Ich weiß jetzt nicht, welche Person da war, weil ich nicht da war.
Ach so.
Ach, hey, Frau Kruse.
Ich aber auch nicht.
Ich dachte, ich bin ja so an der Quelle, ne? Ich kriege ja das dann auch schon immer.
Gott, alles. War mein Kollege, sehr, sehr guter Mann. Hast du was verpasst?
Auf Ach Mensch, schade. Ach, ja, aber ich
Mann, Gina.
Ja, ich habe die Unterlagen bekommen. Das war auch schon spannend. Nein, wirklich super wichtige Arbeit. Ganz toll, dass du heute hier bist und wir uns ganz speziell zum Thema Fake News unterhalten.
Bevor wir das starten, Gina, kurze Frage an dich. Hattest du sowas früher in der Schulzeit auch? Medienaufklärung, sage ich mal?
Nein.
Nein.
Aber ich bin ja auch eher die Kategorie bei Moritz. Da war das, also ich hatte, glaube ich, mit 16 oder 17 das erste Mal ein Handy. Und da gab es halt auch nicht sowas wie, man kann da ins Internet gehen und sich irgendwas angucken. Da gab's dann, hat man halt irgendwie Snake gespielt und eine SMS geschrieben vielleicht, die irgendwie noch über einen so einen Bildschirm ging und man immer so weiter tippen musste mit einem Pfeil.
Ja,
also,
aber es gab jetzt nichts Vergleichbares mit anderen Medien oder sonst irgendwelchen Dingen? Nein.
Na, also
doch, ich glaube schon.
Fernsehen gucken vielleicht.
Also ich weiß noch, dass wir in der Schule damals also wirklich mega analog gelernt haben, dass es einen Unterschied macht, ob jetzt die Bild-Zeitung über irgendein Thema berichtet oder die Süddeutsche oder so.
Ja, stimmt.
Und ich glaube, das war schon noch eine Form von Quellenkritik oder, sagen wir mal, Interessen zu erkennen, die einzelne Journalisten verfolgen oder ganze Redaktionen. Und das kann man, glaube ich, an vielen Punkten auch auf das Internet heute übertragen.
Ja. Eben. Hast Weil eigentlich recht. Ist es ja alles ein Medium, nur halt eben eine andere Form von Medium. Und da muss man ja auch schon irgendwie die ganze Zeit schauen. Also da ist ja auch Social Media einfach eine Art von einem Medium, würde
Total.
Ich sagen. Aber ich hatte tatsächlich Medienkompetenz in der Schule gehabt. Und ich finde es so unfassbar wichtig, dass dieses Thema einfach auch an die Schüler und Lernenden gebracht wird, damit es einfach mal kommuniziert wird. Bei mir wurde es früher verboten als Kind. So, also meine Eltern haben mir verboten, es gibt kein Handy, es gibt keinen Internetzugang, gar nicht. Ende. Mhm. Und das hat dazu geführt, als ich dann diese ganzen Möglichkeiten hatte, da war
richtig
ich…
Gas gegeben,
ja, da habe
ne?
ich sowas von Gas gegeben. Das war so ein, dieser ganze Druck, der sich bei mir aufgebaut hat. Ich möchte, ich darf aber nicht. Hat sich dann ausgeübt und ich war ziemlich in dieser Blase drin und hatte sehr viel Medienkonsum. Und das finde ich auch sehr kontraproduktiv.
Ja,
deswegen
ja.
sehr spannend auf jeden Fall, dass ihr das macht an den Schulen und auch mit den Eltern darüber redet. Finde ich total spannend. Und da ist ja auch ein großes Thema Fake News, würde ich sagen. Wie oft kommt Fake News, das generelle Thema, bei euch vor in den Klassen? Ist das ein Thema von den Schülern?
Ich glaube, dass man den Begriff Fake News, also ich würde den immer erstmal einordnen wollen. So. Also Fake News ist im Prinzip auch eigentlich ein Begriff, den ich immer versuche zu vermeiden, weil zumindest im deutschen Sprachgebrauch ist Fake News eigentlich erst so richtig mit dem ersten Wahlkampf von Donald Trump aufgetaucht in der deutschen Sprache. Und ich finde einmal den Begriff Desinformation eigentlich passender, weil er im Prinzip beschreibt, worum es eigentlich geht. Es geht nicht darum, Menschen einfach nur falsch zu informieren, sondern man möchte Menschen manipulieren, indem man das Gegenteil von Information macht, indem man eben falsche Nachrichten streut, die dann wie echt wirken. Und das geht schon bei sehr jungen Menschen los mit so ganz simplen Kettenbriefen, ne? Also irgendwelche WhatsApp-Kettenbriefe, in denen dann irgendwie gesagt wird, wenn du das und das nicht machst, stirbt deine Mutter oder so.
Stimmt.
Und dann, das sind Sachen, wo Kinder auch dann so aus dieser Emotionalität heraus dann beispielsweise so einen Kettenbrief teilen, weil dann gesagt wird, wenn du das nicht teilst, stirbt deine Mutter. Und dann wird noch gesagt, so wie die Mutter in Dortmund. Und wenn man dann googelt irgendwie Tod, Mutter, Dortmund, dann ist auch wirklich eine Mutter gestorben an irgendwas ganz anderem. Und dann ist auch so dieser Manipulation heraus, teilt man dann diesen Kettenbrief. Und ich glaube, dass das im Prinzip Mechanismus ist, der dann eigentlich für jede Form von Desinformation gilt. Das heißt, in dem Moment, wo ich emotional reagiere auf etwas, was mich irgendwie berührt hat, in dem Moment setzt so ein bisschen… jetzt nicht das ganze Gehirn aus, aber der Teil vom Gehirn, den man braucht. Ja. Und das heißt, wenn mir jetzt irgendjemand was erzählt, was mich wütend macht, irgendwas mit politischen Zusammenhängen oder wo ich das Gefühl habe, ich werde da in meiner Art und Weise zu leben bedroht oder so, in dem Moment komme ich viel weniger auf die Dinge in Frage zu stellen, als wenn mir irgendwas begegnet, wo ich dann von vornherein skeptisch werde und denke so, Moment mal, das klingt jetzt irgendwie nicht plausibel, da muss ich erstmal recherchieren, ob das stimmt oder nicht. Und deshalb glaube ich, ist tatsächlich so dieser Moment durch ein Bild oder ein Information einfach durch die eigene Emotionalität nicht mehr in der Lage sein zu reflektieren, dass etwas, was Kinder auf andere Art und Weise erleben, als ich das jetzt mit über 40, aber die Mechanismen sind dann doch auch sehr ähnlich.
Also die Emotionen spielen uns da quasi einen Streich, ne?
Ja, und alles, was uns stabilisiert, sag ich mal, stellen wir nicht in Frage. Und wenn jetzt jemand eine Lüge verbreitet über einen Popstar, den ich nicht mag, dann denke ich so, ja klar, logisch, ne, traue ich dem zu, ne, dass der genau das gesagt hat. So, egal, wenn es irgendwelche Bands sind oder so, ne, wird dann gesagt, irgendwie, die haben das und das gemacht oder behauptet, dann denke ich, was passt in mein Bild von dieser Band. Wenn es jetzt
also
aber jemand ist,
besser.
So, ja genau, ich komme nicht auf die Idee, das in Frage zu stellen. Und in dem Moment, wo es jemand ist, der oder dem ich vertraue, dann sage ich so, Moment mal, das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass also mein Held oder so etwas so Rassistisches sagen würde. Und dann käme ich auf die Idee, das zu verifizieren. Ich google das und stelle sofort fest, ja, ist eine Lüge. Und das ist so, glaube ich, das ganz große Problem, wenn ich dann auf TikTok oder Insta so ein Reel nach dem nächsten bekomme, wo dann alles, was mein Weltbild stabilisiert, geht einfach so direkt ins Gehirn. Und das, wo ich sage, Moment mal, das klingt komisch, nur das stelle ich in Frage.
Okay,
du hast gerade, du hast auch schon angesprochen, TikTok und Instagram Reels sind ja auch gerade ein großes Medium, wo, ich sage jetzt mal, Desinformation auch gut verbreitet werden.
Ja.
Ich finde das erstmal so crazy, ich bin ja auch auf TikTok und den ganzen sozialen Medien unterwegs und ich sehe das natürlich auch, ich hatte letztens oder eben gerade im Intro schon erzählt, es gab ein Video vom Heidepark, wo quasi ein Video gezeigt wurde, wo die Achterbahn zusammengefallen ist, die ist einfach kaputt gegangen. Und dann waren da ganz viele Rettungswagen auf diesem Video und ganz viel Drama. Und ich war so, boah, im Heidepark ist das passiert, wie krass. Und war schon richtig in Panik. Und dann habe ich gegoogelt. Und dann kam direkt schon ein Zeitungsartikel, Fake-Artikel, bla bla bla, Fake-Video wurde verbreitet. Und dann habe ich schon gesehen, das ist gar nicht echt. Und da war ich erstmal ganz schön hellhörig, weil, also, erstmal, warum verbreitet man solche Videos? Das ist meine erste Frage, die ich für mich persönlich stelle. Zweite Frage ist, der ganze Heidepark kriegt dadurch ja auch negative Resonanz. Ich meine, wenn Menschen das glauben, ist das ja schädigend. Gibt es da irgendeine Grundlage? Frag ich mich persönlich, weil es muss ja irgendjemand dafür zurechtgewiesen werden, weil das ist ja schädigend. Und drittens, wie viele Menschen glauben es wirklich und wie viele haben wirklich gegoogelt. Also ich meine, man muss ja heutzutage alles checken. Alles. Du musst ja wirklich alles checken, um zu verifizieren, ist das jetzt eine Information, die wirklich echt ist oder nicht. Und das finde ich mittlerweile anstrengend. Meine Frage, ich habe so viel jetzt gerade geredet. Die allererste Frage, wie kann ich mich verifizieren? Wie kann ich darauf achten, ist das gerade fake? Ist das gerade echt? Also gibt es da irgendwelche Marker, woran man sich halten kann? Ich glaube, das ist das Wichtigste erstmal.
Ich glaube, dass man so für sich selber überlegen muss, ist diese Information, die ich gerade gesehen habe, relevant? Mhm. Und ich persönlich würde jetzt sagen, wenn ich sehe, irgendwo ist ein LKW-Unfall passiert oder so, dann muss ich sagen, ist eigentlich scheißegal. Also ob der LKW-Unfall da wirklich stattgefunden hat oder nicht, das verändert jetzt nicht so viel mit mir. Mhm. Beim Heidepark finde ich das schon spannend. Also, weil es könnte sein, dass man dann sagt so, ah, okay, ich habe immer schon gewusst, dass solche Freizeitparks gefährlich sind oder so. Es gab jetzt irgendwo in Süddeutschland so eine Monster-Truck-Show, wo ein Auto ins Schleudern geraten ist, das irgendwie, also ich weiß nicht, wart ihr mal bei so einer Monster-Truck-Show?
Nee.
Da fliegen dann irgendwelche Autos, überschlagen sich und so, fahren auf zwei Rädern durch die Gegend und so. Und da ist ein Auto ins Schleudern geraten und ins Publikum geflogen.
Oh Gott.
Und da habe ich gedacht so, boah, das ist ja krass. Und habe dann auch gedacht, ja, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass vielleicht sowas mal passiert. Mhm. Und habe dann aber gedacht, Moment mal, das kann aber auch sein, dass das überhaupt gar nicht in Süddeutschland passiert ist, sondern sonst wo auf der Welt. Und bin dann, weil ich so gemerkt habe, das macht was mit mir, habe ich es dann recherchiert und es stimmte. Also es hat wirklich so stattgefunden. Und das ist so was, wo ich bei mir selber mittlerweile zum Ergebnis gekommen bin, alles, was ich an Bewegtbildern auf Social Media sehe, ist eigentlich genauso bedeutsam wie ein Comic. Das heißt, wenn ich jetzt einen Comic lese und da wird dargestellt, dass Asterix und Obelix oder keine Ahnung, ich weiß nicht, was ihr so für Comics lest, so, also, und dann wird gesagt, irgendwie die verprügeln Römer, dann weiß ich ja, das ist Quatsch, so, ne, also es hat vielleicht Römer gegeben, so, oder, aber alles andere ist halt gezeichnet. Ja. Und so ist es bei ganz vielen Bewegtbildern mittlerweile auch, also, dass ich mit KI, also ich habe da selber viel experimentiert und bin da irgendwie auch sehr begeistert, was da geht, und das wäre dann so ein kleiner Hinweis oder ein Gedanke zu deiner ersten Frage, warum machen Menschen das, einfach weil es geht und weil es geil ist. Also,
weil es Spaß macht.
So, ja, also ein Prompt zu gestalten, wo man sagt, mach doch mal wieder ein Video, wo meinetwegen dieses Fahrgeschäft in sich zusammenstürzt, und ich kriege das hin mit einem guten Prompt ein Video zu machen, wo es am Ende wirklich absolut realistisch ist, dann ist das eine Form von Kunst.
Ja.
Und Kunstfreiheit bedeutet, dass ich dann auch eigentlich das Recht habe, das zu verbreiten. Und andere Leute sagen so, Alter, das ist ja richtig, also man erkenne das gar nicht, dass das fake ist oder so. Und das ist etwas, was dann, wenn die Plattform mir suggeriert, hier geht es um Wahrheit, dann ist das ein Problem. Wenn ich jetzt aber weiß, das ist eine Plattform, wo es darum geht, krasse Bilder zu zeigen oder sagen, das ist auch vielleicht sowas wie eine Kunstausstellung. Mhm. Und niemand würde sagen, so Mona Lisa ist zu hübsch oder so, sie könnte ein negatives Schönheitsideal sein oder irgendwas, sondern man würde sagen, das ist das gute Recht eines jeden Künstlers, eine ganz, ganz hübsche Frau zu zeichnen, zu malen, wie Mona Lisa. Mhm. Wobei ich finde die, find die gar nicht so hübsch.
Ich auch nicht.
Oh, ich habe keine Meinung dazu, aber.
Aber zumindest finde ich, ist es das Recht eines Künstlers oder einer Künstlerin, ein Bewegtbild zu gestalten, was so echt aussieht, dass du denkst, im Heidepark ist ein Gerüst eingestürzt. Und für mich ist, beispielsweise gestern ist es mir passiert, dass ich gesehen habe, wie ein israelisches Kampfflugzeug irgendwie abgeschossen wurde. Mit großem Hallo. Und ich habe gedacht, alter Schwede, ich wusste gar nicht, dass da diese Kampfflugzeuge wirklich auch so abgeschossen werden können. Und das war dann aber ein Mitschnitt aus einem Videospiel. Also das heißt, und das war so großartig gemacht, einfach von dem Ganzen, auch mit dem, wie die Kamera verwackelt ist und alles Mögliche, dass ich dann über die Kommentare wurde dann diskutiert und da hat jemand den Hinweis gegeben, dass es dieses oder jenes Videospiel ist, und das ist dann so der Punkt, wo, bevor ich jetzt losgehe und sage, ich habe gesehen, dass da ein israelisches Kampfflugzeug auf die und die Art und Weise abgeschossen wurde, bevor ich diese Info bei mir abspeichere, hoffe ich, dass es mir gelingt, zumindest erst einmal in die Kommentare zu gucken.
Ah, ja.
Oder dann, meinetwegen zu sagen, ich google das jetzt in irgendeiner Form. Und das ist eben viel, viel schwieriger, wenn man etwas sieht, was einem so unmittelbar so das eigene Weltbild stärkt oder ich nur darauf warte und sage so, ah, endlich
dahinter
ist da meinetwegen
ein
Klettergerüst eingestürzt. Keine Ahnung. Das jetzt, und da habe ich beispielsweise hier in Laatzen gab es ein Video, also das an der Hildesheimer Straße gedreht wurde, wo man einen Polizeieinsatz sehen konnte, so aus dem 5. Stock gefilmt, und man sah da lauter Polizeiautos mit Blaulicht und Leute sind hektisch rumgelaufen, und dazu hat man eine wilde Schießerei gehört. Und ich habe das gesehen, habe gedacht so, boah, krass, ne, Latzen irgendwie.
War ja irgendwie klar, dass da jetzt was so passiert, ne?
Ja, und man weiß es nicht so, ne? Und genauso waren die Kommentare. Also das ging ganz schnell in eine ganz subtile rassistische Richtung, wo gesagt wurde, seht ihr, jetzt kriegen die Linksgrünen mal, was sie verdienen, wenn man so wählt. Und geil war auch, jemand schrieb dann irgendwie, das passiert, wenn man den Systemmedien glaubt oder so. Und ich habe dann festgestellt, dass die Tonspur, also bei TikTok sieht man immer unten die Tonspur, die war aus einem ganz anderen Video. Und wenn man die auf die Tonspur geklickt hat, hat man gesehen, diese Tonspur stammt wahrscheinlich auch aus einem Shooter, wurde für 5 andere Videos auch schon verwendet.
Ach.
Und erst in dem Moment, wo man auf die Tonspur klickt, hat man den Beweis, dass das so nicht stattgefunden hat.
Ja.
Und die Person, die das gemacht hat, vielleicht war es auch eine Form von Kunst, zu sagen, guck mal hier, in was für einem Ghetto ich lebe oder so. Ne? Oder so eine Gangster-Szene, so Alter, ich bin voll hart drauf, ich überlebe die Hildesheimer Straße so ungefähr.
Boah.
Und das ist halt so der Punkt, dass derjenige, der es hochgeladen hat, gar nicht unbedingt vielleicht wollte, dass das Ganze in so eine rassistische Richtung geht, sondern das war einfach ein Künstler. Und da finde ich halt dann spannend, beispielsweise in den Kommentaren sich zu beteiligen, zu sagen, ja, finde ich krass, hier die Tonspur ist übrigens ganz woanders her.
Ah, ja, okay.
Boah,
also,
ich muss aber ganz, ja.
Also sagst du eigentlich, also grundsätzlich ist es eigentlich cool, wenn man sagt, ich beschäftige mich mit sowas und habe irgendwie Bock, was zu kreieren, zu erstellen, aber dann soll man einfach schauen, wenn man das dann sieht, informier dich vernünftig, guck irgendwie, das mit der Tonspur hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst, dass man da draufklicken kann, aber ich bin noch nicht bei TikTok.
Mhm. Geht bei Instagram aber auch.
Bin ich auch nicht.
Also.
Also ich bin voll, ich bin raus bei den ganzen Medien, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin nur bei WhatsApp und da kann irgendwie nicht so viel passieren, habe ich das Gefühl.
Nein,
aber
ich schicke dir bald mal Fake News, Tina.
Ja.
Nein, also gerade WhatsApp, finde ich, ist ein ganz großes Problem, weil wenn ich jetzt so ein Meme oder so eine Kachel gestalte und gestaltet das Ganze so, dass es aussieht, als wäre das aus dem Morgenmagazin von ARD oder ZDF. Ihr kennt das, ne? Dann ist es sofort in einem Corporate Design. Und dann behaupte ich irgendeinen Quatsch und schicke dir das oder packe es in meinen Status, dann kann es sein, dass du erstmal denkst, ah, okay, die Quelle von dem, was du da siehst, ist meinetwegen ARD oder ZDF. Die Quelle ist aber nicht ARD oder ZDF, sondern die Quelle ist ja mein WhatsApp-Status oder mein Chat, in dem ich dir das geschickt habe. Und wenn du dann noch denkst, ja, Moritz, der war gestern bei uns im Podcast,
richtig,
voll der seriöse Typ.
Das wird wohl stimmen. Ja, genauso würde ich es wahrscheinlich denken. Ja.
Und deshalb glaube ich, gerade WhatsApp ist da
nochmal persönlicher auch, ne?
Ja, und genau.
Ja.
Und die Quelle, wer ist die Quelle?
Ja.
So,
ja.
Ne? Und dann funktioniert das nicht, was ich in den 90ern gelernt habe, Bild-Zeitung, Süddeutsche oder so, sondern dann muss man sofort Filter im Kopf, Moment, nur weil Moritz das gepostet hat und das aussieht wie ARD und ZDF, das muss nicht stimmen. So, ne?
Gerade jetzt in Zeiten von ChatGPT, ich meine, wie oft haben wir schon mal irgendwie, weiß ich nicht, habe letztens Avatar geguckt und habe dann ChatGPT ein Foto geschickt von meiner Tochter, gesagt, mach mal ein Avatar aus ihr. Also,
aber ja, genau, da kommen wir jetzt aber in einen Bereich, da sind die Künstler gerade sehr sauer. Ne?
Ja,
es gibt auch sehr viele da, wo die Bilder nachgeahmt werden von großen Künstlern und die, also da muss man schon sagen, es ist einfach auch irgendwie nicht cool, meiner persönlichen Meinung, das so zu machen.
Ja,
so
völlig
das
recht,
machen, weil das ist eben deren Kunst.
Ja.
Wie du auch schon angesprochen hast, Kunst, du siehst es als Kunst.
Nein, ich glaube, es kann Kunst sein. Ich glaube,
absolut.
Ich glaube, dass man nicht jedem Menschen, der im Internet jetzt etwas Falsches behauptet oder ein KI-generiertes Video veröffentlicht, das derjenige manipulieren möchte.
Mhm.
Sondern ich kann mir vorstellen, dass das unter Umständen Menschen sind, die Kunst erschaffen wollen. Ich finde die Diskussion um Urheberrechte und KI, finde ich, ganz spannend. Also
absolut.
Da habe ich auch eine Haltung, da würden wir wahrscheinlich jetzt hier den Rahmen sprengen.
Ja.
Aber ich habe Sachen, gerade im Musikbereich, wo ich denke, das ist eine echte Bereicherung. Und gleichzeitig denke ich aber, die armen Leute, die sich diese Kultur mal ausgedacht haben, ne, also das ist schon es ist ein Fass für sich. Aber ich glaube, dass wichtig ist, dass nicht jeder Mensch, der im Internet die Unwahrheit behauptet, gleichzeitig ein Hetzer ist oder Hetzerin, sondern unter Umständen jemand, der Kunst schaffen möchte. Ich glaube, dass es eine Menge Menschen gibt, die einfach gelernt haben, dass sie mit einer Falschbehauptung oder einer Lüge einfach mehr Reichweite haben als mit einer Tatsachenbehauptung. Und wenn ich jetzt sage, gestern hat es auf der Hildesheimer Straße keine Schießerei gegeben, wer soll denn das teilen?
Ja.
Und das heißt, um etwas zu schaffen, was ähnlich Menschen motiviert, etwas zu teilen oder an einer Diskussion teilzunehmen, was so polarisiert wie eine Lüge, muss ich schon unter Umständen selber mir einiges ausdenken. Also muss ich viel mehr also ich glaube, die Kunst ist schwieriger in dem Moment. Ne? Und in dem Moment, wo ich was schaffe, wo die Leute sofort mit 180 Puls reagieren, dann ist die Reichweite viel größer. Und jeder, der mir widerspricht, macht etwas auch größer. Und das heißt, das, was ich vorhin gesagt habe, hat auch das große Problem, wenn da jetzt jemand ein Video ins Netz stellt, wo jemand die Unwahrheit behauptet und ich schreibe in die Kommentare rein, Vorsicht, ich habe das gerade mal gecheckt und festgestellt, das ist, keine Ahnung, aus dem Videospiel, wird der Algorithmus sagen, oh, dieses Video muss relevant sein, weil es da 30 Kommentare gab. Und das ist so das Ambivalente, wo ich glaube, dass halt einfach die Betreiberfirmen von Social-Media-Tools haben da sehr viel Verantwortung, die sie nach meinem Eindruck immer nur zugunsten von Klicks auslegen. Das heißt, alles, was Klicks, alles, was Reichweite erzeugt, wird durch Reichweite belohnt. Auf die Weise gibt es mehr Metadaten. Und da ist letztendlich, glaube ich, auch das so in der Natur der Sache, auch liegt, dass auf die Weise Falschmeldungen immer mehr Reichweite dann auch bekommen und auch auf die Weise wirken.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Die Algorithmen sind ja schon sehr gut trainiert auf, aha, da schauen sich gerade viele Menschen an, das wird geteilt, das wird kommentiert, das wird geliked, das muss relevant sein. Ne? Das ist ja der typische TikTok-Algorithmus, sage ich mal.
Ja, ja, eigentlich alle. Ne? Also ich,
alle. Das,
genau.
Ne? Ja. Wir haben vorhin noch über Algorithmen gesprochen. Die funktionieren auch heutzutage schon sehr gut, muss man sagen. Oder? Also Algorithmen, ich glaube, der Algorithmus kennt mich besser als manche Freunde.
Ich glaube, also Algorithmus kennt mich auch manchmal besser als mich selber.
Ja, es ist wirklich
aber
so.
Das ist doch gruselig. Also mir macht das Angst.
Aber deswegen bist du auch nicht auf Social Media.
Ja.
Ja, was heißt das, das macht dir Angst? Also es ist ja auch irgendwie es kann ja eine Bereicherung sein. Das Belohnungssystem ist ja im Kopf dann sowas von da, wenn du irgendwie auf eine App gehst, wo du nur Sachen bekommst, die dich interessieren. Ne? Also da wollen dich die Apps natürlich auch wieder schön draufhalten.
Also was mich total nervt, ist, wenn ich mal Zeit habe oder Langeweile, und ich will auf Netflix irgendwas gucken. Ich bin total überfordert mit dem Aussuchen.
Ja, ich auch.
Denk
ich
so, oh,
da
scheiße.
Da verbringe ich auch ganz
und
viel Zeit.
Dann sitzt man und am Ende guckt man dann entweder nix oder so. Und das ist halt das Schöne an TikTok oder Insta. Die wissen, was ich sehen will.
Ja.
Und ich muss überhaupt nicht selber entscheiden. Und das heißt, da kommen dann Videos, wo das sind ganz andere Dienstleistungen, sage ich mal. Und ich glaube, dass auf die Weise auch algorithmusgesteuerte Plattformen werden die Zukunft sein. Und ich hätte gerne einen algorithmusgesteuerten Supermarkt. Ich muss nachher einkaufen und ich weiß nicht, was ich heute Abend essen will. Wie geil wäre das, wenn ich da reingehe und da ist automatisch in meinem Einkaufswagen das drin, was ich essen will. Und ich bin mir sicher, der Algorithmus würde mir was zu essen reinpacken, was besser ist, als selber aussuchen.
Boah, das wäre so abgespaced. Aber ja, das würde ich auch cool finden.
Nee, Dina, da wäre ich zum Beispiel richtig raus, wenn ich mir so denke, boah, diese Vielfalt, dieser Gedankengang, alleine schon drüber nachzudenken, was möchte ich heute essen, der ist doch eigentlich so wertvoll, oder?
Nein, mich stresst das, ich hasse
mich
das.
Auch.
Was ist denn mit euch los?
Nein.
Aber ich kaufe auch online ein und hole das dann ab bei Rewe.
Aber keine Lebensmittel.
Also,
doch, ja. Stell dir vor, das wäre algorithmusgesteuert. Du sagst, du hast 15
mega.
Euro und der Einkaufswagen ist gepackt, wenn du hinfährst.
Ja.
Jetzt? Leute, ich ganz kurz das Spielstopp hier an der Stelle. Ich finde das gerade so spannend, dass ich der jüngste Mensch hier gerade sowas von eine andere Meinung habe als ihr. Das finde ich sehr spannend.
Da geht es ja um Essen. Essen ist, glaube ich, auch altersunabhängig.
Ja.
Aber einen Supermarkt, ich möchte doch selber gerne gucken.
Nein, das stresst mich. Nein.
Okay, dann haben
aber vielleicht habe ich auch, vielleicht hast du auch ein bisschen.
Ich zelebriere das einfach
total. Vielleicht, genau, manche finden das ja auch klasse, so durch die Gänge zu stromern und.
Ja,
ja.
Bisschen beim Katzenfutter schauen, was es da so Neues gibt.
Aha.
Oh Gott, war ein Spaß. Aber,
ich glaube, das, was aber auf der Strecke bleibt, und das finde ich ist ganz wichtig, ist, dass entscheiden können ist ein Teil. Oder sag mal, Entscheidungen treffen zu können, ist die Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie.
Hm.
Und ich glaube, das klingt jetzt so ein bisschen albern, aber unser kleiner Exkurs zum Thema Einkaufen hat ja ganz viel mit Selbstbestimmung zu tun.
Ja.
Das heißt, ich entscheide, was ich jetzt kaufe und ich gehe dann durch das Sortiment und entscheide mich da meinetwegen für ganz bewusst für ein teureres Produkt, weil das meinetwegen Bio ist. Oder ich sage, nee, das kann ich jetzt heute mal nicht kaufen, weil ich meinetwegen aus irgendwelchen Gründen nicht so viel Geld habe und kaufe dann halt kein Bio-Produkt oder was auch immer. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was in der Mediennutzung passiert, dass ich halt entscheide, ich möchte jetzt dieses konsumieren und das aus den und den Gründen.
Ja.
Und wenn wir jetzt in einer Welt leben würden, in der alles algorithmusgesteuert ist und ich muss dann alle 4 Jahre zur Wahl und denke dann, ey, jetzt soll ich mich entscheiden, ob Grüne oder CDU oder so, dann nervt mich das total. Und deshalb glaube ich, dass eigentlich entscheiden können, Verantwortung übernehmen für eine Entscheidung, ist eigentlich etwas, was Menschen können müssen, damit eine Demokratie aktiv gelebt werden kann. Und von daher bin ich dann schon auch ein bisschen bei dir, wenn man im Supermarkt selber entscheiden muss.
Ja.
So, ne? Also jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass ein Supermarkt ein demokratischer Ort ist in der Form, aber ich glaube, Entscheidungen treffen zu können oder die Konsequenzen abzuschätzen und selber zu sagen, ich werde jetzt das machen, weil die Konsequenz im Ergebnis besser erscheint als jenes, das ist etwas, was ein Algorithmus einem oder KI nach einem nicht unbedingt so wirklich offensichtlichen Kriterium abnimmt. Und da würde ich schon immer sagen, dass es wichtig ist, auch im Zeitalter von Social Media, im Zeitalter von KI, deutlich zu machen, wie wichtig das ist, selber sich in Dinge reinzuarbeiten, nicht andere für sich denken zu lassen, sondern dann wirklich Entscheidungen zu treffen, die aufgrund von meinem Wertekonstrukt oder dem, was ich mitbringe, entschieden werden
unbedingt.
Und nicht von einem Algorithmus
ja,
oder
unbedingt.
KI.
Ja. Ganz
gerade
wichtig.
Voll wichtig für die junge Gesellschaft einfach, ne? Weil ich glaube, die sind ja schon sehr drin in diesem Algorithmus-Ding, dass viel auch schon entschieden wird für die Menschen. Und ich merke immer wieder, wenn ich mit jungen Menschen zu tun habe, oh nee, ich weiß nicht, was wir machen wollen, ich weiß nicht hier, ich weiß nicht da, da bin ich mal schon ein bisschen so, ein bisschen mehr lernen. Lernen, mal wieder mehr aktive Entscheidungen zu treffen, ist, glaube ich, vielleicht mal ganz nett. Also vielleicht mal ganz kurz an unsere Zuhörer, ihr entscheidet jetzt für euch persönlich, was für ein Spaßgetränk ihr trinken möchtet. Einfach für euch, was möchtet ihr trinken, warum wollt ihr das trinken? Ist es eine knackige Sprite oder irgendwas anderes?
Eine knackige Sprite.
Du,
ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal eine Sprite getrunken habe, aber...
Aber ja, nein, ich finde es mal einfach ganz nett. Aber wir sind schon ganz tief im Thema KI gewesen. KI ist ein großer Faktor, wo Desinformationen verbreitet werden, aber nicht nur da. Was ich noch ganz viel schlimmer finde, sind ja die persönlichen Menschen, die ein Video von sich machen und online stellen. Und davon rede ich jetzt, also ich rede jetzt von Influencern. Auch die können ja Desinformation verbreiten. Wie, also wir checken das ja, indem du hattest ja schon vorgeschlagen, mal in die Kommentare schauen. Mal reinschauen, gibt es da irgendwelche Kommentare, die belegen, vielleicht könnte das nicht wahr sein? Gibt es da andere Informationen? Ist da was gegen diese Meinung geäußert worden? Das ist schon mal ein Punkt, zu sagen, einfach mal in die Kommentare schauen. Wie kann ich mich noch schützen?
Ich glaube, das, was ich gesagt habe mit der Idee, mit den Kommentaren, funktioniert genau da nicht, was du beschreibst.
Nicht?
Weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ganz gezielt desinformieren will und ich habe da meinen Social-Media-Account, dann lösche ich genau die Kommentare, die dann wichtig wären, um das zu erkennen. Also das heißt, diese Kommentare, von denen ich gesprochen habe, die tauchen auf bei Videos, wo der Person, die es hochgeladen hat, nicht so wichtig ist, ob man das jetzt glaubt oder nicht. Oder vielleicht auch, wo jemand sich da nicht so wirklich drum kümmert oder auch sagt, ich habe keine Zeit, jetzt hier alle Kommentare in irgendeiner Form zu kontrollieren. In dem Moment, wo jemand aber ganz gezielt manipulieren möchte, Und da ist auch die Grenze, glaube ich, zwischen klassischen Influencern und Politikern und Politikern sehr fließend. Es gab immer die Forderung, dass Politik mehr in Social Media reingehen muss. Also sagen wir mal so die viel zitierten etablierten Parteien oder wer auch immer. Und ich glaube, dass vieles von dem, was da jetzt passiert, ist dann wirklich so ein Graubereich zwischen klassischem Wahlkampf von Politikerinnen und Politikern und im Prinzip Influencertum, wo dann Sachen sehr vereinfacht werden, Sachen emotionalisiert werden. Und da steckt dann unter Umständen ein Team dahinter, was auch dafür sorgt, dass negative Kommentare oder kritische Kommentare gelöscht werden. Und da ist letztendlich das, was ich in solchen Fällen, wenn der Filter im Kopf anspringt, also das wieder das Problem mit den stabilisierenden Momenten, dass man einfach die Biografie dieser Person googelt. Und da findet man relativ schnell, zumindest in den meisten Fällen, von Medien, denen ich vertraue. Also da würde ich jetzt beispielsweise aus meiner Sicht, ich vertraue Zeit, also der Zeit. Spiegel würde ich auch, da habe ich aber keinen Bezahl-Account. Das weiß ich nicht so genau, wie gut die im Moment sind. Oder einzelnen anderen alten Redaktionen vertraue ich da schon. Ich glaube auch, dass nach wie vor bei Wikipedia erstaunlich viel Richtiges zu finden ist, auch wenn Wikipedia verteidigt werden muss gegen Desinformation. Ich finde das ganz wichtig. Da gibt es einen tollen Podcast, der heißt Sockenpuppenzoo. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Nee.
Da wird beschrieben, auf welche Art und Weise Wikipedia da auch im Kreuzfeuer steht von Menschen, die auch zum Teil in anderen Ländern das schon geschafft haben, dass Wikipedia wirklich nur noch, einfach nur noch falsch ist. Aber zumindest, wenn man
ist
dann…
Ist sehr interessant, ja, cool.
Also finde ich ein großartiger Podcast, ich weiß gar nicht, 6 Folgen oder so. Und wenn ich dann den Hinweis habe und irgendwo finde ich, dass beispielsweise jemand, der dort auf TikTok gerade etwas gesagt hat, was mich in irgendeiner Form bestätigt, meine Annahme, und derjenige dann aber meinetwegen bei irgendeiner Tagung aufgetaucht ist oder von Organisationen finanziert wird, wo ich sage, so manchmal, die mag ich aber so gar nicht, dann ist es vielleicht möglich, dann auch zu erkennen, dass dort gerade ja eher Hass geschürt wurde, als aufgeklärt wurde. Aber es ist immer wichtig, dass dieser Filter im Kopf anspringt und ich merke, Moment mal, das klingt jetzt irgendwie komisch. Und da würde ich immer sagen, dass Social Media im Endeffekt ein Verstärker ist. Und Menschen, die jetzt beispielsweise vielleicht, sagen wir mal, offen zu ihrem Rassismus stehen oder, sagen wir mal, Legitimation für Rassismus finden, wenn ich das so kompliziert formulieren darf hier.
Ja.
Also diesen Moment bei jemand anderem, der rassistisch argumentiert, einfach eine Bestätigung finden und merken, ah, okay, super, ich habe recht. Und derjenige war aber schon vorher jemand, der rassistisch gedacht hat oder rassistisch argumentiert hat. Und ich finde sehr spannend, wenn man jetzt so wirklich ganz zurückgeht in die Geschichte von Medien, dann stellt man fest, dass in der Nazi-Zeit, während der Nazi-Zeit hatten in Deutschland, ich weiß es nicht genau, ich will nichts Falsches behaupten, aber ich glaube, es waren 2/3 der Familien, die 1939 oder so ein Radio hatten, also damals der Volksempfänger. Also man müsste die Zahlen jetzt nochmal kontrollieren, ob es stimmt, aber es waren auf jeden Fall viel, viel mehr Familien, die in Deutschland ein Radio hatten, als in anderen europäischen Ländern. Und das Radio, der Volksempfänger, wurde damals von den Nazis benutzt, um die Familien mit diesem damals noch sehr jungen Medium mit Propaganda zu versorgen.
Ja.
Und in der Nachkriegszeit waren dann eine Menge Leute, die gesagt haben, naja, wir sind ja nur wegen dem Volksempfänger Nazis geworden. Oder wir wären natürlich gegen den Krieg gewesen, aber dann kam halt der Goebbels irgendwie im Volksempfänger und nur deshalb sind wir Nazis geworden. Und ich glaube, dass die Leute das gerne geglaubt haben. Und eigentlich ist es so, dass die Wirkung von Medien ist also in der Fachsprache multikausal. Also das bedeutet, ich habe einmal jetzt meinetwegen den Hetzer auf dem Bildschirm und dann habe ich aber meine eigene emotionale Verfassung. Und das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise auf der Suche bin nach Halt, glaube ich vielleicht eher jemandem, der da so ein ganz einfaches Weltbild darstellt, als wenn ich jetzt meinetwegen das Gefühl habe, ich bin total gut integriert oder ich habe das Gefühl, ich habe ausreichend Freundinnen und Freunde, mir geht es finanziell gut, Werte und Normen spielen da eine Rolle, sodass ich sagen würde, dass von all diesen Faktoren, die einen Menschen radikalisieren, ist der Bildschirm nur ein Faktor.
Ja,
und deshalb glaube ich, dass aus einem eigentlich, sagen wir mal, aufgeklärten, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, also aus einem tollen Menschen wird kein Arschloch, nur weil es TikTok gibt. Aber Arschlöcher werden noch schlimmer, weil es TikTok gibt. Und das finde ich so wichtig.
Aber gut, dass du das nochmal so betonst. Das stimmt. Ja.
Also, und jetzt passt das mit den Arschlöchern nicht zum Hashtag Brücke oder so, was ich zu Anfang gesagt habe. Aber also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Ursachen für Hass, die werden durchs Internet verstärkt, aber die Ursachen liegen außerhalb des Internets. Und das ist eigentlich auch eine Chance, weil wenn es uns gelingt, beispielsweise mit Menschen, die im Internet jetzt ganz seltsame Weltbilder kennengelernt haben und mir erzählen, dass es da, was weiß ich, irgendwelche komischen, was auch immer, also irgendwelche Bedrohungen gibt, wo ich sofort merke, die gibt es nicht. Dann kann ich jetzt der Person sagen, hier, das ist alles Bullshit. Dann wird die Person sagen, mit Moritz rede ich nicht. Aber wenn es mir gelingt zu sagen, oh krass, okay, woher weißt du das? Und derjenige würde mir dann erzählen, das habe ich gehört in dem und dem YouTube-Account von jemandem, den ich sehr vertraue. In dem Moment, wenn ich dann sage, ja, aber der lügt doch, in dem Moment ist schon wieder eine Barriere da. Und wenn es mir gelingt zu sagen, ah, interessant, wer ist denn dieserjenige? Und dann, ja, das ist ein international vernetzter sowieso. Und sage ich, ah, interessant, ich habe andere Quellen, in denen habe ich zum Beispiel gefunden, dass dieserjenige, dem du vertraust, aus gutem Grund vertraust, dass der bei sehr seltsamen Veranstaltungen aufgetreten ist. Und es kann es im Ergebnis sein, dass wir dann immer noch mit zwei unterschiedlichen Standpunkten da stehen. Derjenige sagt, aber Moritz, ich glaube trotzdem, dass was dieserjenige da gesagt hat, dann kann ich sagen, ja, let's agree to disagree, wir gehen auseinander, danke für das Gespräch, ich finde es toll, dass du dich politisch engagierst, du hast eine andere Meinung als ich, du hast andere Quellen als ich, lass uns mal ein andermal weiter diskutieren. Und wenn das jetzt wirklich dauernd passiert und jemand hat ständig das Gefühl, andere Leute haben andere Quellen als ich oder andere Leute kommen zu anderen Ergebnissen, dann wird das eher dazu führen, dass jemand sich irgendwann hinterfragt und sagt, vielleicht liegt es doch an mir oder vielleicht liegt es doch an den Menschen, denen ich vertraue, dass alle zu anderen Ergebnissen kommen. Und das ist viel weniger konfrontativ als so dieses ganz dogmatische Grenzen setzen und zu sagen, du hast in meiner Anwesenheit gerade einen rassistischen Satz gesagt, mit dir will ich nicht mehr reden. Und das ist etwas, was wahnsinnig schwer fällt oder mir auch oft schwer fällt. Aber ich glaube, dass es die einzige Möglichkeit ist, um wirklich dafür zu sorgen, dass Menschen sich nicht dort durchs Internet noch mehr radikalisieren, sondern dass wir dann auch offline mit offenen Armen für alle da sind. So, ne? Jetzt sehr mit viel Pathos gesagt, aber
Ja.
So halt.
Ja, also man muss auch schon sagen, man selbst ist ja auch für sich verantwortlich, ne? Zu sagen, glaube ich dem jetzt? Du hast irgendwas mit Filtern eben gerade angesprochen.
Den Filter anschmeißen, ne?
Der eigene Filter.
Ja.
Ne?
Ja.
Total wichtig. Mal auch ein bisschen hinterfragen, ne? Also klar gibt es Informationen, es gibt auch Quellen, wo man auch ein bisschen Vertrauen hat, wie zum Beispiel bei mir ist es auf Instagram die Tagesschau.
Ja.
Da habe ich ein Vertrauen zu. Man muss aber dennoch jetzt auch sagen, es gibt auch sehr viele Fakes von diesen Accounts, also von dem Overlay von der Tagesschau, wo ich dann so sehe, ach was wirklich das passiert, und dann sehe ich, aha, Tagesschau 24 und dann dahinter ein ganz komischer Name, also es ist nicht die Tagesschau. Hinterfragen, ich glaube, ist ganz wichtig. Hinterfragen und dann nochmal ein bisschen darüber nachdenken, ob man dieser Information gerade irgendwie trauen kann oder irgendwie nicht. Und das ist ja auch irgendwie bei jedem selbst, da muss jeder selbst für sich darauf achten.
Und ich glaube auch, dass es Themen gibt, die einfach sehr anfällig sind für Manipulation.
Ja, natürlich.
Also, und das war so das, wo ich während der Corona-Zeit festgestellt habe, dass dort halt auch diese Lagerbildung, die ist so, auch aus heutiger Sicht, vielleicht würde ich das noch viel mehr so beschreiben, als ich das damals so festgestellt habe. Das hat man dann unter Umständen auch wieder bei Themen wie dem Krieg in der Ukraine oder dem Gaza-Konflikt.
Stimmt, ja.
Und das sind Bereiche, wo ich selber auch eine politische Haltung habe. Und trotzdem aber gleichzeitig merke, dass es zum Teil so ein, sagen wir mal, propagandistisch überladener Bereich, also wo so viele Leute versuchen, sich auch dann wieder zu profilieren, um Reichweite zu erzeugen, dass ich da mittlerweile auch bei Sachen, wo ich denke, ja siehst du, das habe ich schon immer gedacht, endlich sagt es mal einer, dann gleichzeitig denke ich so, Moment, das ist so ein Bereich, in dem man vielleicht dann doch nochmal gucken sollte. Und da gibt es, glaube ich, dann schon Themen, wo man sagen, gilt, glaube ich, auch für Klimawandel. Mhm. Das sind auch die Wogen so, wie Wogen halt sind, wenn sie richtig nerven.
Ja, stimmt.
Und das glaube ich, ist etwas, was man zusätzlich tatsächlich immer noch machen kann, zu sagen, auch wenn das jetzt gerade komplett mein Weltbild stabilisiert im Hinblick auf irgendwelche Krisen gerade, ist das einfach ein Bereich, wo Social Media vielleicht nicht das beste Medium ist, um sich zu informieren.
Ja.
Ja, ich glaube, das ist auch für unsere ZuhörerInnen ganz wichtig, einfach nochmal zu hören von einem Experten, dass man sich da nicht wirklich immer 100% drauf verlassen sollte, ne? Definitiv. Jetzt hast du gerade gesagt, zur Corona-Zeit gab es schon so diese Fake News oder Ansätze davon. Wenn du jetzt mal so in den letzten Monaten, Jahren oder so, gibt es da, also es würde mich jetzt mal interessieren, weil ich bin ganz ehrlich, bestimmt bin ich auch schon mal irgendwo auf irgendwelche Fake News reingefallen, aber tatsächlich habe ich sehr wenig Berührungspunkte damit. Irgendeine Desinformation, wo du sagst, oh, das war irgendwie ganz bekannt oder das hat irgendwie viele erreicht, wo viele das geglaubt haben. Fällt dir da irgendwas ein?
Viele Leute glauben, dass es Bielefeld nicht gibt.
Das sage ich auch immer. Ich war aber
du
selber
bist
schon mal
hier
da.
Eine, die Desinformation verbreitet.
Nein, ich war
Frau
ja
Kruse.
Selber auch schon mal da, aber das höre ich auch immer wieder.
Ja, das ist im Prinzip, sagen wir mal, ganz, ganz vereinfacht. Also da gab es in der Anfangszeit des Internets im Prinzip so Aktivisten oder einfach auch, die waren einfach total begeistert von den Möglichkeiten des Internets. Also es ist jetzt sehr, sehr vereinfacht dargestellt. Die haben gedacht, mal gucken, was passiert, wenn wir das behaupten. Und das,
nein, das war wirklich?
Und das war dann ein Selbstläufer so, ne? Das heißt, es war ein Selbstläufer, das hat sich dann verbreitet, dass wirklich viele Leute gesagt haben, so Bielefeld gibt es nicht. Und dann wurde auch gesagt, es gibt in Deutschland Karten, wo Bielefeld nicht drauf ist. Und es stimmt aber gar nicht, diese Karten gibt es gar nicht. Und das ist so.
Keine Autokennzeichen? Hast du jeden Autokennzeichen von Bielefeld gesehen? Weißt du überhaupt, wie?
Ja.
Nee. Hä? Wie ist es denn, das Kennzeichen?
Ist das nicht BI?
Ja, aber wenn du in Frankreich lebst, da weißt du nicht, ob da Autos mit BI rumfahren. Also in Deutschland haben die meisten Leute gewusst, dass es Bielefeld gibt, aber international war das. Das
ich
war
das
so
nicht mitbekommen. Also, gut, ich bin ja auch noch.
Das ist 20 Jahre her. Das ist ewig her. Aber es war so das erste Mal, wo man gemerkt hat, dass das Internet, also durch dieses Verselbstständigende, einfach ein Ort ist, der sich sehr gut eignet, um zu manipulieren. Und was ich halt ganz spannend finde, ist, dass ich mal vor ewigen Jahren war ich bei einer Tagung, ich glaube, es war sogar in Bielefeld, ich weiß gar nicht mehr, wo diese Tagung war. Und bei dieser Tagung ging es darum, dass jemand die These aufgestellt hat, dass das Web 2.0, also das moderne Internet, wo alle mitmachen können, könnte Wahrheit demokratisieren, weil es anders ist als klassische Medien, wo nur Journalistinnen und Journalisten oder Medienhäuser entscheiden, was publiziert wird. Und das heißt, wenn ich jetzt nicht gerade im Senderrat vom ZDF sitze, habe ich wenig Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf das, was das ZDF berichtet. Da wurde gesagt, das ist im Internet anders. Das heißt, im Internet können alle mitschreiben, alle können mitmachen und auf die Weise gab es die Hoffnung, dass das Internet auf die Weise das demokratischste Medium der Welt ist. Und ich glaube, dass diese Utopie würde ich heute als gescheitert betrachten, weil es leider so ist, dass gewisse Kräfte viel mehr Zeit investieren, um dort ihre Meinung zu verbreiten. Und das heißt, wenn ich jetzt mit 20 Accounts auf TikTok unterwegs bin und mit diesen ganzen 20 Accounts im Prinzip immer wieder das Gleiche mache, was ich mit einem Account machen könnte, ist es leider so, dass die Menschen, die eher, sagen wir mal, verunsichern wollen oder hetzen wollen, sind dort wesentlich aktiver in Social Media als Leute wie ich. Ich habe da oft auch gar keinen Bock zu.
Dann
muss ich irgendwie einkaufen gehen oder so und dann vergesse ich, dass ich da irgendwo im Internet mit Leuten diskutieren wollte. Und,
vielleicht ja dann auch ganz gut.
Na, aber nein, ich glaube eigentlich ist das nicht gut, weil ich glaube, dass auf die Weise weite Teile des Internets eher Menschen überlassen werden, die dort Hetze und Propaganda betreiben. Und sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass es einen guten Populismus geben kann in irgendeiner Form, aber ich habe das Gefühl, dass vieles wird eher scharf machen überlassen, wo es eigentlich wichtiger wäre, ausgewogen zu diskutieren. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, 20 Accounts einzurichten und mit irgendwelchen Chatbots zu diskutieren. So,
ja,
das ist das Problem.
Wahrscheinlich ist es wirklich so, dass es vielen der Aufwand zu groß ist oder man ja auch emotional dann irgendwann denkt, oh nee, das regt mich jetzt so auf. Also das denke ich ganz oft, ne, wo ich sage, okay, ich muss da jetzt was sagen, wie du schon sagst. Ne, wenn wir das einfach immer so stehen lassen würden oder den Leuten überlassen würden, dann wird es ja nicht besser. Aber irgendwann ist man selber auch ein bisschen mit den Kräften mal am Ende, ne, und sagt so, oh nee, jetzt ist es mir das jetzt wert, aber du hast recht, eigentlich sollte es einem wert sein, ne? Nur ist halt die Frage, hat man da immer Zeit für und ja.
Und dass der Algorithmus leider denkt, ist das relevant, wenn ich mit meinen 20 Accounts da mitdiskutiere.
Wirklich. Ja. Für mich wäre es nochmal ganz spannend, bevor wir jetzt so richtig zum Ende kommen, gibt es von deiner Seite aus Tipps, Tricks, Informationen an junge Menschen, um quasi dem Ganzen einfach nochmal ein bisschen ein besseres
gefilterter zu begegnen, ne?
Ja.
Ich glaube, einmal ist wichtig, so diese Theorie, wie funktioniert ein Algorithmus? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und auch sich selber dabei zu reflektieren, warum bin ich empfänglich für diesen Algorithmus? Und das ist auch nichts Schlechtes oder nichts Schlimmes, wenn man merkt, dass man einfach nur Bock hat, auf dem Sofa zu liegen und TikTok-Videos zu gucken. Also darum geht es mir in dem Moment nicht, sondern es geht darum, festzustellen, warum wird mir gerade jetzt auch vielleicht dieses Video gezeigt. Also das finde ich ganz spannend, dass man manchmal denkt, so, wieso wird mir dieses Video jetzt gezeigt? Und dann feststellen, ah, okay, das könnte mir gezeigt worden sein, weil ich sonst immer diese und jene Videos gucke. In welcher Schublade bin ich denn jetzt hier gerade? Mhm. Und dazu haben wir Experimente gemacht oder ich habe mal mehrere TikTok-Accounts eingerichtet und habe mich völlig unterschiedlich verhalten und das, also in dem, was ich dann zu Ende geguckt habe, was nicht und was ich geliked habe. Und das ging enorm schnell, dass wirklich diese unterschiedlichen Accounts mir völlig unterschiedliche Videos gezeigt haben.
Spannend.
Und das ist, also man muss sich einfach, wenn ich mich jetzt für Essen interessiere, kriege ich ganz andere Videos, als wenn ich irgendwelche Dashcam-Videos gucke oder so.
Stimmt,
und dann guckt man lauter Dashcam-Videos und kriegt auf einmal irgendwelche Flugzeugabstürze, die nicht stattgefunden hat. Und man denkt, oh, ich fliege nie wieder oder so, ne? Keine Ahnung.
Ja.
Und ich glaube, der zweite Punkt ist, dass es unterschiedliche Lernplattformen mittlerweile gibt, mit denen man sich dann auch, sagen wir mal, mehr so mit der Theorie, wie funktionieren diese ganzen Dinge, dann auch nochmal auseinandersetzen kann. Und wir haben bei Smiley e.V. selber auch einen Podcast, aber unser Studio ist nicht so schön wie euers. Und daher, ich bin total geflasht, wie schön ihr das hier habt. Aber zumindest haben wir eine Folge in unserem Podcast gemacht zum Thema Informationskompetenz. Und da haben wir zusammengearbeitet mit einer Einrichtung aus, ich glaube, Leipzig, die heißt Fits, also das Angebot heißt Fit for News und da gibt es so kleine Online-Lehrgänge in Anführungsstrichen, wie man letztendlich ja Falschmeldungen oder solche Kampagnen erkennen kann. Und der letzte wichtige Punkt, glaube ich, ist wirklich, sich darüber im Klaren zu sein, dass Bewegtbilder genauso aussagekräftig sind auf den ersten Blick wie meinetwegen ein Comic. Und das macht es dann viel schwieriger, andere Menschen zu überzeugen, also weil einfach ein Video als solches sagt nichts mehr aus, aber auch ältere Menschen wie wir beide jetzt zum Beispiel, wir haben damals als Kinder Pippi Langstrumpf geguckt, kannst du dich erinnern?
Ja, natürlich.
Und ich aber auch.
aber das war in den 90ern noch aufwendiger zu produzieren. Ich glaube, der Film ist aus den 80ern, da ist halt ein Mädchen, also Pippi Langstrumpf, die hält ein Pferd hoch, kannst du dich erinnern? Könnt ihr euch erinnern?
Ja, natürlich.
So,
ne? Klar.
Und obwohl ich 5 oder 8 oder ich habe keine Ahnung, wie alt ich da war, wusste ich natürlich sofort, das ist natürlich nicht echt.
Mhm.
Also ich habe nicht gedacht, dass die da jetzt irgendwie Mädchen gecastet haben, was Pferde hochhalten kann. Und das heißt, wir sind durchaus in der Lage, auch in Bewegtbildern sofort zu erkennen, das kann nicht echt sein.
Ja.
Und das muss irgendwann auch bei uns allen passieren, wenn wir dann auf TikTok irgendwie sehen, dass ein Flugzeug abgeschossen wird oder ein, meinetwegen eine Achterbahn einstürzt. Und ich glaube, da sind wir jetzt noch ein bisschen weiter von entfernt, weil je älter wir sind, desto schwerer fällt uns das, wirklich Bewegtbilder in Frage zu stellen. Und da sind, glaube ich, eure Hörerinnen und Hörer noch eher in der Lage, tatsächlich zu sagen, so, ja, aber nur weil das jetzt aussieht wie ein echter Film, heißt das ja gar nichts. Und da ist, glaube ich, die Personengruppe der 50 oder 60 und Älteren ein viel größeres Problem, weil die viel schneller noch drauf anspringen, wenn die halt sehen, da hat gerade irgendwie ein Politiker das und das gesagt. Genau, das vielleicht so als letzten Punkt. So, ne?
Wir könnten
skeptischer sein, wenn wir es zulassen. Und Pippi Langstrumpf kann Pferde hochheben, aber die Schauspielerin nicht.
Ja.
Das finde ich ist ein super schönes Bild. Also jetzt, das finde ich klasse, ganz toll. Danke dir, Moritz.
Ja.
Wir werden auf jeden Fall die Podcast-Folge oder überhaupt euren Podcast, von dem du gerade gesprochen hast, auch in den Shownotes verlinken.
Da freue ich mich.
Genauso wie alles, worüber wir heute gesprochen haben, noch ein paar Infos, die ihr dazu bekommen könnt. Vielen Dank, Moritz, du hast uns da wirklich einen ganz tollen, kurzen Einblick, aber ich glaube sehr intensiven und prägnanten Einblick gegeben zum Thema Desinformation.
Ja,
vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte.
Vielen Dank, dass du da warst.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Herzlich willkommen zurück bei Gina und mir.
Ja.
Ja,
cooles Interview, ne?
Ja, Moritz Becker. Ich habe eben gerade zu Gina schon gesagt, Moritz Becker, den kennt man doch woanders her. Aber sie meinte Boris Becker. Ah, da war wieder Karim dabei. Fake News bei sich selbst zu verbreiten.
Ja, ein ganz, ganz sympathischer Mensch, der Moritz. Und also für mich war das ja heute auch wirklich so ein ganz, ich will es nicht sagen neues Thema, aber ein Thema, in dem ich noch nicht so viel Hintergrundwissen habe, nicht so viel Erfahrung, auch nicht so viele Berührungspunkte mit.
Mhm.
Aber wir fanden es beide einfach wichtig für euch, die uns jetzt hier heute zuhören, das mal mit anzubringen. Und du fandest es auch super interessant, ne?
Ja, ich bin ja ein bisschen mehr in der Materie drin, einfach weil ich auf Social Media total viel unterwegs bin. Und ich fand sehr spannend diesen Gedankengang von Moritz, dass er meinte, es kann sein, dass manche Menschen in solchen, ich sag jetzt mal, Situationen wie Videos eine Kunst drin sehen.
Hm.
Dass es nicht immer eine Gehetze sein muss. Fand ich spannend, diesen Gedankengang hatte ich bisher noch nie, dass es Kunst sein kann. Aber ist ein ganz neuer Blickwinkel für mich persönlich.
Mhm.
Und ich finde, Moritz ist auch ein sehr, also ich muss sagen, ist ein sehr schlauer Mensch irgendwie. Also man hat schon gemerkt, er hat sehr viele Themen und auch über sehr viele Dinge schon mal nachgedacht. Finde ich mega spannend. Und ich glaube, wenn ich jetzt mit ihm nochmal in einem Raum sitzen würde, würde ich mit ihm, glaube ich, 80 Jahre lang diskutieren und philosophieren.
Ja, der ist da einfach super kompetent, ne, was diesen ganzen Medienbereich angeht. Ich glaube, da haben wir uns schon einen richtigen eingeladen. Und
natürlich.
Vielleicht kommt er ja nochmal zu einem anderen Thema bei uns vorbei.
Genau, also wenn ihr schon mal irgendwelche Fragen habt zum Thema Medien, Social Media, whatever, dann schreibt uns unbedingt in die Kommentare, schreibt uns eine Nachricht, das ist euch jederzeit offengelegt. So wie wir euch zum Beispiel auch in den Shownotes heute ganz viele Links verlinken. Also wir wollen euch den Podcast von Smiley e.V. gerne verlinken.
Mhm.
Wir verlinken die Website von Smiley e.V. Wir verlinken alle Social Media Accounts von Smiley e.V. Und
irgendein Podcast hat er uns noch empfohlen, ne?
Den habe ich aufgeschrieben. Warte, ich muss ganz kurz lesen. Das ist der Sockenpuppenzoo.
Sockenpuppenzoo, da ging es um Wikipedia, genau.
Genau, den verlinken wir euch natürlich auch.
Da muss ich nachher auch erstmal reinhören, hat er mich ein bisschen
neugierig
angeteasert.
Ja,
ja, genau.
Genau. Also, wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus dieser Folge.
Also ich fand es einfach wirklich nochmal wichtig, jetzt so auch aus meiner pädagogischen Perspektive gesehen, Medienkompetenz, ne, ist ja ein großes Thema, ein wichtiges Thema, bei uns an der Medienschule natürlich umso mehr, ja, also auch wenn ihr gute Stories erzählen könnt, gut in der Technik seid oder so, bitte auch immer die Infos hinterfragen, ja, Verantwortung übernehmen, kritisch bleiben, wie Moritz vorhin so schön gesagt hat, den Filter einsetzen.
Ja, ne? Euren eigenen Filter, total wichtig.
Ja.
Genau. Und in diesem Sinne, bleibt schön mit eurem Filter aktiv und hinterfragt auch nochmal einige Dinge, die ihr seht. Nicht immer alles glauben. Das ist so ein Satz, den sagt Mutti immer.
Nicht,
ne?
Immer alles glauben und nicht immer alles anklicken.
Ach ja, da sind wir, glaube ich, mittlerweile schon weit genug. Ja, aber bitte macht man nicht. Nee, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja,
wir
schön, dass
uns.
Ihr dabei wart.
Und wir freuen uns schon sehr, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören dürfen.
Bis dahin, tschüss.
Bis dann, ciao.